Deutschlandfunk Kultur. Sein und Streit.
Heute mit Simone Miller. Herzlich willkommen. Der 1. Mai steht kurz bevor, der Tag der Arbeit. Und wie jedes Jahr werden Millionen Lohnarbeitende ihre Forderungen auf die Straße tragen. Die umfassen natürlich einen ganzen Strauß an Anliegen. Genügend Urlaub, ein angemessener Personalschlüssel, Mitspracherechte, sichere Anstellungsverhältnisse. Die Kernforderung ist und bleibt aber gerechte Löhne. Was aber ist eigentlich ein gerechter Lohn? Gemessen woran ist er fair oder unfair? Ist es richtig, dass Top-Manager teils das 40-fache eines durchschnittlichen Unternehmensbeschäftigten verdienen? Und wie entsteht eigentlich ein Lohnsystem? Diesen Fragen wollen wir in dieser Stunde Philosophie nachgehen und dazu darf ich jetzt ganz herzlich die Berliner Philosophin Lea Prix begrüßen. Sie arbeitet schwerpunktmäßig zur Philosophie der Arbeit. Herzlich willkommen, Lea Prix.
Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Lea Prix, haben wir in Deutschland ein Problem mit Lohnungerechtigkeit?
Ja, ich denke schon, dass wir in Deutschland ein Problem mit gerechten oder ungerechten Löhnen haben. Und ein klarer Indikator dafür ist der relativ hohe Niedriglohnsektor in Deutschland. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes arbeitete im April 2023 fast jede sechste abhängig Beschäftigte im Niedriglohnsektor. Und das ist klarerweise zu viel. Das Problem eines gerechten oder ungerechten Lohns, von dem man mehr schlecht als recht leben kann, ist aber nicht nur ein Problem, das Beschäftigte im Niedriglohnsektor betrifft. Die Publizistin und Journalistin Julia Friedrichs hat das in ihrem Buch Working Class ausführlich beschrieben. Und sie porträtiert dort ganz unterschiedliche Jobprofile, von der Musiklehrerin über die U-Bahn-Reinigungskraft, aber auch den Kaufhausangestellten, den allen gemeinsam ist, dass sie einer Arbeit nachgehen, von der sie mehr schlecht als recht leben können. Und eine Gesellschaft, in der ein Großteil der Arbeitenden von ihrer Arbeit nicht gut, sondern nur gerade leben können, ist eine Gesellschaft, die ein Problem mit Lohnungerechtigkeit hat.
Wie dieses Problem sich genau darstellt, darauf werden wir im Verlauf dieses Gesprächs noch näher eingehen. Jetzt haben wir aber in den letzten Monaten ziemlich viele Streiks erlebt. Also der prominenteste, sicher auch der umstrittenste, war der GDL-Bahnstreik. Daneben gab es aber auch Streiks im Einzelhandel, an den Flughäfen, im Nahverkehr, in den Kitas, auch in der Pflege. Wofür stehen diese Streiks? Jetzt könnte man ja erstmal sagen, okay, das ist ein ganz normales Prozedere. Das ist sozusagen eine Streikkonjunktur, um die Löhne wieder anzupassen an die Gewinne und auch an die Inflation. Oder sehen Sie da noch tiefere, andere Ursachen?
Kämpfe für höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen sind immer auch Ausdruck von konjunkturellen Schwankungen des kapitalistischen Systems, in dem wir leben. Und das auch unausweichlich durch den Interessenskonflikt zwischen ArbeitgeberInnen und ArbeitnehmerInnen geprägt ist. Ich denke aber, dass die Streiks der vergangenen Jahre und vor allem auch Monate oder diese Welle dieser Streiks auch auf ein tiefer liegendes Problem verweisen. Und zwar ein Problem, das letztlich die Legitimationsgrundlage unserer Gesellschaft als einer Leistungsgesellschaft betrifft. Die liberale Arbeitsgesellschaft begreift sich als eine Leistungsgesellschaft, in der jedem Individuum über die selbstgewählte Arbeitsleistung ein gerechter Anteil am Wohlstand der Gesellschaft gewährleistet werden soll, der durch die Arbeitsleistung erzeugt wird. Wenn die Arbeitsleistungsgesellschaft den Menschen durch ihre Arbeit aber kein gutes Leben mehr ermöglichen oder gewähren kann, dann hat diese Gesellschaft ein Legitimationsproblem. Und dieses Problem äußert sich dann in verletzten Gerechtigkeitsempfinden auf Seiten der ArbeiterInnen.
Jetzt haben Sie schon zwei Begrifflichkeiten angesprochen, die zentral sind und die auch gerne zusammengebunden verwendet werden, nämlich kapitalistische Leistungsgesellschaft. Und das ist doch eine ganz interessante Begrifflichkeit, weil darin, glaube ich, eine ziemlich charakteristische Doppeldeutigkeit auch hervorscheint. Denn wenn wir kapitalistisch sagen, dann sprechen wir erst einmal, Sie haben das gerade schon angesprochen, einen Interessenkonflikt an, einen ziemlich harten Interessenskonflikt zwischen der Arbeitgeber- und der Arbeitnehmerseite, also sehr kurz gefasst. Die Arbeitgeberseite hat natürlich ein Interesse an möglichst niedrigen Löhnen, wohingegen die Arbeitnehmenden für mehr Lohngerechtigkeit kämpfen. Das heißt, es gibt einen harten Interessenswiderspruch. Wenn wir aber Leistungsgesellschaft sagen, dann impliziert dieser Begriff etwas ganz anderes, nämlich eigentlich ein systemisches Ethos der Fairness, der Gerechtigkeit. Also wer sich anstrengt, wer gute Leistung bringt, wird dafür auch angemessen gerecht entlohnt. Wie passt jetzt das eine zum anderen?
Ja, das stimmt. Ich würde sogar sagen, dass dieses Spannungsverhältnis, was Sie gerade aufgemacht haben, eins ist, was eigentlich schon in den historischen Ursprüngen der kapitalistischen Leistungsgesellschaft zu finden ist. Während nämlich, wie Sie gerade schon richtig meinten, das Leistungsprinzip oder Leistungsethos selbst ein Gerechtigkeitsprinzip ist, ist der Kapitalismus zunächst einmal ein System, was nach bestimmten Logiken funktioniert, die auch erstmal unabhängig von der Frage der Gerechtigkeit sind. Und auch wenn historisch gesehen das Leistungsethos und der Kapitalismus nahezu zeitgleich entstanden sind, ist durchaus strittig, wie gut diese beiden Elemente eigentlich zusammenpassen. Das Leistungsideal ist im Zuge der bürgerlichen Revolution entstanden und hat im 18. Jahrhundert den Übergang von der feudalen in die bürgerliche Gesellschaft vorangetrieben. Es gründet zunächst einmal auf dem Anspruch, dass nicht die soziale Herkunft, sondern wirklich ausschließlich die individuelle Arbeitsleistung die Position des Individuums in der Gesellschaft bestimmen sollte. Und das Neuartige an dieser Idee war zunächst einmal, dass die Arbeit eben nicht mehr mit standesbedingter Abhängigkeit, sondern jetzt mit ökonomischer Unabhängigkeit und auch individueller Freiheit identifiziert wurde. Die Philosophin Elizabeth Anderson beschreibt in ihrem Buch Private Government ausführlich, dass die frühen marktliberalen Theoretiker im 17. und 18. Jahrhundert, zu denen zum Beispiel John Locke, aber auch Adam Smith gehören, das Leistungsideal dieser freien Arbeit überhaupt nicht mit Lohnarbeit, sondern mit dem selbstständigen Unternehmertum identifizierten. Das heißt, diese Theoretiker verstanden dieses Ideal als eines, das danach funktioniert, dass die liberale Marktgesellschaft letztlich eigentlich jedem Individuum die Möglichkeit geben soll, über die zeitweilige Lohnarbeitstätigkeit in einen Stand aufzusteigen, in dem man nicht mehr für andere Lohnarbeiten tätig ist, sondern für sich selbst arbeitet. Das heißt, diese Theoretiker verstanden die Lohnarbeit wirklich nur als ein Mittel zum Zweck für das selbstständige Unternehmertum. Die Gesellschaft, die diesem Ideal entspricht, ist aber auch nicht die Gesellschaft der abhängigen LohnarbeiterInnen, sondern die Gesellschaft der vielen selbstständigen UnternehmerInnen. Der Kapitalismus wiederum ist nun genau das System, das im 18. Jahrhundert im Zuge der industriellen Revolution ein Heer an LohnarbeiterInnen hervorgebracht hat. Und die äußerst prekäre Lebenslage der LohnarbeiterInnen im frühen Kapitalismus entsprach wiederum in keinster Weise dem Leistungsideal der freien Arbeit, das die frühen marktliberalen Theoretiker begründeten. Und ich denke, dass genau diese zwei Extreme auch heute noch total prägend für die kapitalistische Arbeitsleistungsgesellschaft sind. Also auf der einen Seite das Leistungsideal einer freien ArbeiterIn, der die Früchte ihrer Arbeit gerechtfertigterweise zustehen und die aus diesen vielleicht sogar selbst irgendwann ein Unternehmen gründet. Und auf der anderen Seite die abhängige LohnarbeiterIn, die in prekären Verhältnissen lebt und arbeitet.
Jetzt haben Sie sehr schön diese wirklich tief in der bürgerlichen Moderne verankerte Spannung skizziert, diese Spannung zwischen Marktlogik, kapitalistischer Marktlogik auf der einen Seite und den moralischen Ansprüchen auch der Moderne klafft. Also könnte man sagen, eine systematische Lücke, die teilweise auch durch die bürgerliche Leistungsideologie übertüncht wird. Und dieses Auseinandertreten von Markt und Moral spiegelt sich ja interessanterweise auch in der Theoriebildung. Also Sie haben solche Namen wie John Locke, Jeremy Bentham, David Hume schon angesprochen, die Wegbereiter des Liberalismus. Und wenn wir die ansehen, dann können wir sagen, es ist interessant, die waren alle Ökonomen, aber gleichzeitig auch Moralphilosophen. Für die war also völlig klar, dass Fragen der Ökonomie auch immer oder nicht immer, aber oft moralphilosophische Relevanz besitzen. Wenn wir heute die neoklassische Wirtschaftstheorie ansehen, dann fällt auf, die möchte mit der Philosophie und insbesondere mit der Moralphilosophie gar nichts mehr zu tun haben. Wann ist dieser Bruch zwischen diesen beiden Theoriebildungsstätten, also auf der einen Seite der Wirtschaftstheorie und auf der anderen Seite der Moralphilosophie, wann hat dieser Bruch stattgefunden?
Also so ein Bruch ist natürlich schwierig an einem einfachen Ereignis festzumachen und stellt sich immer als einen Prozess dar. Ich würde aber schon sagen, dass im Grunde eben auch die Entstehung der kapitalistischen Arbeitsleistungsgesellschaft in gewissem Maße zu dieser Trennung zwischen Moralphilosophie und Ökonomie beigetragen hat. Und man könnte jetzt zunächst einmal ja auch sagen, dass eine Abtrennung von moralischen und ökonomischen Prinzipien auch einen gewissen Vorzug suggeriert, der dahinter steckt. Weil die grundlegende Idee ja zunächst einmal ist zu sagen, nicht moralische Rechtschaffenheit sollen ökonomische Prozesse von Produktion und Konsumtion steuern, sondern die Gesetze des Marktes, die für alle gleichermaßen gelten. Und genau dieser Gedanke steckte ja auch schon in den frühen marktliberalen Theorien von den Theoretikern, die sowohl Ökonomen als auch Moralphilosophen waren. Und der hat sich aber verstärkt durchgesetzt. Und diese Entwicklung hat sich letztlich dann auch darin gezeigt, dass eigentlich die Wirtschaftswissenschaften zu einer eigenständigen Disziplin wurden, die sich eben nur mit den Gesetzen des Marktes beschäftigt. Und die sogenannte Mathematisierung der Ökonomie auch vorangetrieben, die im 18. Jahrhundert von so Ökonomen wie zum Beispiel David Ricardo besonders vorangetrieben wurden. Und das war die Zeit, in der zum ersten Mal sozialwissenschaftliche Fragestellungen eigentlich ausschließlich über mathematische Formeln analysiert wurden, um eben ökonomische Gesetzmäßigkeiten und auch die menschliche Arbeit analog zu den natürlichen Gesetzmäßigkeiten der Physik zu beschreiben. Der Wert des Marktes bestimmt sich je nach dann erstmal danach, dass der Markt durch den Preismechanismus Angebot und Nachfrage in Übereinstimmung bringt und knappe Ressourcen unter Wettbewerbsbedingungen organisiert. Die Frage, ob die Ergebnisse, die dadurch erzielt werden, dann ja moralisch wünschenswert sind oder sozial gerecht, ist dann eben nicht mehr Gegenstand der Ökonomie, sondern der Philosophie oder auch der Politik. Interessanterweise ist es aber so, dass gerade auch ganz aktuell immer mehr auch Stimmen aus der Ökonomie wieder laut werden, die für eine engere Verbindung zwischen Ökonomie und Philosophie plädieren. Und so zum Beispiel ganz aktuell der Ökonom Angus Deaton, der sich dafür ausspricht, dass die Ökonomie sich auch wieder stärker ethischen Fragestellungen öffnet.
Kommen wir nochmal zurück auf die Geschichte der kapitalistischen Leistungsgesellschaft. Also die Gleichzeitigkeit von industrieller und bürgerlicher Revolution ist nämlich auch Motor, so könnte man sagen, für zwei ganz verschiedene Bewertungsmodi von Arbeit. Also einmal nämlich nach Fähigkeiten und das andere mal nach Nützlichkeiten oder, wie wir heutzutage sagen, nach Systemrelevanz. Und die sogenannte Systemrelevanz, die ist uns ja durch die Corona-Pandemie nochmal ganz überdeutlich ins Bewusstsein getreten. Als klar wurde nämlich, dass die gesellschaftliche Grundversorgung schlichtweg zusammenbrechen würde, wenn eben niemand mehr in den Supermärkten, in der Logistik, in der Reinigung oder auch in den Krankenhäusern arbeiten würde. Und wieder haben wir es hier mit zwei Begrifflichkeiten zu tun, die eigentümlicherweise in einem Spannungsverhältnis zueinander stehen. Also einmal Fähigkeiten, einmal Nützlichkeiten. Denn hochentwickelte Fähigkeiten, die müssen überhaupt nicht systemrelevant sein, wie zum Beispiel die akademische Philosophie unter Beweis stellt. Stellen wir uns vor, alle Lehrstühle der Philosophie würden auf einmal geschlossen, niemand würde verhungern. Das heißt natürlich nicht, dass damit nicht ein großer Verlust an Erkenntnissen, auch an Fähigkeiten verbunden wäre. Aber wir können schon klar sagen, die akademische Philosophie ist nicht systemrelevant. Und trotzdem verdient eine Philosophieprofessorin natürlich das Vielfache von einer, sagen wir, Supermarktkassiererin. Warum ist es also so, dass unser kapitalistisches Leistungssystem, unser Lohnsystem, entwickelte Fähigkeiten so viel höher honoriert als Nützlichkeiten?
Ja, dazu muss man natürlich sagen, dass Bewertungskriterien, nach denen wir beurteilen, welche Tätigkeit überhaupt als Arbeitsleistung gilt und welche Leistung mehr oder weniger wert ist, nicht neutral sind, sondern eben selbst ideologische Verzerrungen auch widerspiegeln, die historisch gewachsen sind. Und ich glaube, ein Ausdruck einer zentralen ideologischen Verzerrung ist eben genau, dass wir in einer Bewertungslogik leben, in der wir eben Tätigkeiten, die wir mit besonderen Fähigkeiten oder Kompetenzen verbinden, höher bewerten als Tätigkeiten, die erstmal für eine gewisse notwendige Reproduktionsgrundlage stehen. Und als klassische Beispiele dafür sind einerseits die in privaten Haushalten ausgeübte Care-Arbeit anzuführen, aber auch all die Tätigkeitsfelder, die Sie eben schon genannt haben, die in der Corona-Pandemie als systemrelevant eingestuft werden und zu dem Terminus der Normalisierungsarbeit gehören. Das sind Tätigkeiten, die für die Herstellung eines Status quo der Normalität stehen, also das Herstellen von Sauberkeit, das Austeilen von Paketen, das Sortieren von Lebensmitteln im Supermarkt und so weiter. Und die Gründe, die nach wie vor dafür angeführt werden, warum diese Tätigkeiten weniger wert sind, sind eben genau, dass man sagt, man bräuchte für diese Tätigkeiten keine besondere Kompetenz oder Fähigkeit, um sie auszuüben. Also es braucht keine besondere Ausbildung, um diese Tätigkeit auszuüben. Und genau dieser abwertende Blick ist ja einer, der eigentlich einen gewissen Widerspruch auch aufmacht, weil, wie Sie ja gerade schon gesagt haben, die Corona-Pandemie war das beste Beispiel dafür, dass gezeigt wurde, dass all diese Tätigkeiten eben systemrelevant und besonders notwendig sind. Und wenn man jetzt fragt, wie man eigentlich eine Leistung versteht und darauf die relativ intuitive Antwort gibt, naja, das ist eine Arbeitstätigkeit, die besonders wichtig oder notwendig ist, dann zeigt sich hier einfach ein Widerspruch. Und ich würde sagen, dass dieser abwertende Blick auf routinierte Arbeitstätigkeiten oder auch notwendige Reproduktionstätigkeiten einer ist, der schon sehr weit zurückreicht und der in der längsten Zeit der Geschichte der Arbeit auch der Grund dafür war, dass die Arbeit immer dem Reich der Notwendigkeit und nicht dem Reich der Freiheit zugeordnet wurde. Und genau das änderte sich eben mit dem Aufkommen des bürgerlichen Leistungsideals, dass eben
also ganz
die
kurz,
Arbeit.
Sie haben gerade angesprochen, denken Sie dann in dem Bild zum Beispiel des Oikos, ja, der ja lange Zeit das Private umfasste, das Häusliche, in dem eine bestimmte Art von Arbeit, nämlich eben die Arbeit vor allem von Frauen angesiedelt war und von Sklaven, dass das sozusagen der typische Begriff von Arbeit lange war.
Durchaus, ja. Also das sozusagen von der Antike fast eigentlich bis zur bürgerlichen Revolution, natürlich mit anderen Zwischenstufen wie dem Handwerkerideal und den Zünften, die auch schon aber stärker sozusagen an einem Verständnis von Arbeit nach einer besonderen Fähigkeit ausgerichtet waren, dass eigentlich die längste Zeit in der Geschichte der Arbeit, Arbeit eigentlich mit reproduktionsnotwendigen Tätigkeiten identifiziert wurde. Und das aber eben auch der Grund für die Abwertung der Arbeit war. Und die Aufwertung der Arbeit, die durch das bürgerliche Leistungsideal aufgekommen ist, hat meines Erachtens jetzt aber eben nicht diesen abwertenden Blick auf reproduktionsnotwendige Tätigkeiten verändert, sondern hat genau diese Bewertungslogik eigentlich neu übersetzt in unser Arbeitsverständnis und in eine gewisse Hierarchie von Arbeitstätigkeiten, an deren unteren Ende eben reproduktionsnotwendige oder eher routinierte Arbeitstätigkeiten stehen.
Das ist total interessant und ich glaube, es wirft vielleicht auch nochmal, gibt den Blick frei auf noch ein anderes Problem oder einen anderen Zusammenhang, nämlich dass in der kapitalistischen Arbeitsgesellschaft ein monetärer Lohn nicht nur eine Währung des Geldes ist, also nicht nur darüber bestimmt, welche Art von Leben sich ein Mensch leisten kann, sondern immer auch noch eine andere Währung mit sich führt, nämlich die der sozialen Anerkennung oder auch Missachtung, also eigentlich auch eine soziale Währung mit sich führt. Und diese Art von sozialer Währung, die transportiert sich in diese Art von Unterscheidung zwischen reproduktiven Tätigkeiten und freier, auf Kompetenz beruhender Arbeit ja auch, oder?
Ja. Definitiv. Wir leben in einer Lohnarbeitsgesellschaft und Menschen sind irgendwie auch bedürftig danach, Anerkennung und soziale Wertschätzung zu erfahren. Und der Lohn ist sozusagen die materialisierte und monetäre Währung dieser Wertschätzung, die wir anbieten können. Natürlich ist der Lohn nicht das Einzige, was diese Art von Wertschätzung schafft. Also wir können auch über andere Mechanismen und klarerweise haben wir auch andere Mechanismen in der Gesellschaft, die Anerkennung und Wertschätzung in Arbeitsverhältnissen liefern. Aber der Lohn ist sozusagen das Sichtbarste. Und ein Lohn, von dem man eben nicht gut leben kann, ist sichtbarerweise eben ganz klar eine Missachtungsform.
Jetzt haben wir schon ein wenig über die Genese des Problemknäuels, könnte man sagen, gesprochen, gesehen, dass die kapitalistische Lohnarbeit zum einen auch auf ökonomischer Ungleichheit aufruht, zum anderen darauf aufruht, dass sie Reproduktionstätigkeiten in einer gewissen Weise entwertet. Aber lassen Sie uns dieses ganze Problemfeld doch nochmal auch aus moralphilosophischer Perspektive betrachten und die Frage stellen, also was wäre denn dann ideal? Wie sollte es eigentlich sein? Und jetzt könnte man ja erstmal sagen, es ist doch eigentlich ganz gerecht, wenn Löhne differenzieren nach, sagen wir, Bildungsjahren, nach Verantwortlichkeiten, nach Belastungen durch den Beruf und durch diese Differenzierungen dann auch Anreize schaffen oder man könnte auch anders fragen und sagen, sollten Löhne aus Ihrer Perspektive immer gleich sein? Also sollten alle denselben Stundenlohn erhalten?
Ich denke nicht, dass man aus moralphilosophischer Perspektive die Konsequenz ziehen muss, dass es keine Unterschiede in Löhnen geben sollte. Vielmehr denke ich, dass das Problem einerseits die extremen Unterschiede sein können und vor allem eben Löhne, von denen man sich kein gutes Leben leisten kann. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass es eigentlich vielmehr darum geht, eine gerechte Grundlage zu schaffen, auf der Unterschiede in Löhnen, die auch durchaus sinnvoll sein können für ein Anreizsystem, eben kein Gerechtigkeitsproblem mehr darstellen müssen. Das heißt aber in letzter Konsequenz auch, dass die Frage der Gerechtigkeit erst mit den Löhnen zu stellen, eigentlich schon zu spät ist. Also wir müssen die Frage der Gerechtigkeit eigentlich schon vorher ansetzen und können diese nicht erst bei den Löhnen diskutieren. Wenn wir das tun, dann haben wir eigentlich gewissermaßen immer schon auch ein Gerechtigkeitsproblem in der Gesellschaft.
Dann stellen wir uns vor, eine Arbeitgeberin tritt auf den Arbeitsmarkt und sieht sich um nach Arbeitsangebot. Natürlich wird sie unterscheiden zwischen verschiedenen Arbeitgebern und deren Konditionen. Sie wird wählen, sie wird sich bewerben, aber sie sieht sich immer schon mit ihren eigenen Voraussetzungen einem Lohnsystem gegenüber, das gewissermaßen schon etabliert ist. Und welche Chancen sie darin hat, hängt stark davon ab, welchen Familienhintergrund, welchen Vermögenshintergrund, welchen Bildungshintergrund, auch welchen Pass sie in der Hand hat. Das sprechen sie an, wenn sie meinen, wir stellen die Gerechtigkeitsfrage sozusagen zu spät, wenn wir erst beim Lohnsystem anfangen.
Ja, ganz genau. Und es ist ja letztlich eigentlich auch etwas, was man auch wieder auf das Leistungsprinzip zurückführen kann. Also das Leistungsprinzip, was Sie vorhin schon angesprochen haben, ist selbst ein Gerechtigkeitsprinzip, aber eben auch ein Gerechtigkeitsprinzip, was auf die Möglichkeiten seiner Bedingungen verweist, indem es auf andere Gerechtigkeitsprinzipien verweist. Also die Möglichkeit, dass wir wirklich alle nur aufgrund unserer individuellen Arbeitsleistung uns unseren Platz in der Gesellschaft erarbeiten können, bedeutet, dass es eine Grundlage gibt von einer gewissen Chancengleichheit, auch von einer gewissen Verteilungsgerechtigkeit, von der ausgehend das Leistungsprinzip überhaupt erst wirksam werden kann.
Jetzt haben wir es aber trotzdem, das haben wir ja vorher schon angesprochen, mit einer wahnsinnig großen Lohnspreizung zu tun innerhalb unseres Lohnsystems. Wir haben schon angesprochen, die Kassiererin verdient viel, viel weniger als ein Topmanager. Manchmal gibt es auch verrückte Lohnspreizungen innerhalb eines Unternehmens, wo eine Reinigungskraft noch nicht einmal 2% verdient des Spitzengehaltes von den Vorständen. Damit ist ja auch angesprochen, was wir vorher hatten, nämlich die Unterscheidung zwischen Tätigkeiten, die eben nützlich sind, und Tätigkeiten, die bestimmte Fähigkeiten voraussetzen. Wenn man jetzt nochmal diesen Widerspruch ansieht und aus moralphilosophischer Perspektive draufschaut, wie könnte man dieses Spannungsverhältnis in Ihren Augen denn lösen oder jedenfalls ein bisschen nivellieren?
Ich glaube, dass man dieses Spannungsverhältnis nie ganz lösen kann. Also dass auch in einer hochspezialisierten Arbeitsleistungsgesellschaft es einfach sehr unterschiedliche Arbeitsleistungen bedarf und braucht, die sich eben auch unterscheiden in ihrem Charakter. Und es ist auch wichtig, ist, sich anzuschauen, inwiefern sich bestimmte Tätigkeiten unterscheiden. Also dass eine Reinigungskraft, die eine U-Bahn reinigt, einer Tätigkeit nachgeht, die stärker körperlich anstrengend ist, stärker irgendwie routiniert ist und vielleicht deswegen auch ja, weniger Arbeitszeitstunden man in dieser Tätigkeit verbringen sollte, als eine akademische Philosophin, die sehr flexibel ist in der Arbeitszeiteinteilung und auch irgendwie lange nicht so einer körperlichen Belastung ausgesetzt ist. Das heißt, ich würde sagen, es ist durchaus wichtig und richtig, diese Unterschiede zu machen. Und dementsprechend ist es auch falsch zu sagen, man setzt eigentlich nur die Nützlichkeit oder Notwendigkeit einer Tätigkeit als Bewertungskriterium für Arbeitsleistung an. Genauso wie es falsch ist, nur die spezifische Kompetenz oder eine hoch ausgebildete Kompetenz für die Bewertung einer Arbeitsleistung anzusetzen. Also eine Gesellschaft, die allein ihre notwendige Reproduktionsgrundlage bereitstellt, aber nichts weiter, ist eine, würde ich sagen, nicht besonders lebenswerte Gesellschaft. Und die Corona-Pandemie hat uns das ziemlich drastisch vor Augen geführt, dass das so ist. Gleichzeitig ist aber eben auch eine Gesellschaft, die diese Reproduktionsgrundlage und die Tätigkeiten, die dafür notwendig sind, missachtet, eben auch eine, die nicht besonders lebenswert ist. Und es muss darum gehen, dass man da irgendwie eine Art von Ausgleich schafft, die sich eben auch in die ja, monetäre und soziale Wertschätzung dieser unterschiedlichen Arbeitsleistungen widerspiegelt.
Ausgleich, haben Sie gerade gesagt. Und an dieser Stelle könnte es ja dann wirklich auch interessant sein, sich nochmal die realsozialistischen Beispiele anzusehen, die uns die Geschichte hinterlassen hat. Also die meisten sind ja Geschichte. Und mit Blick auf die Lohnsysteme vielleicht wirklich ein interessantes Stück Geschichte, weil sie eben wirklich viel egalitärere Lohnsysteme bereitgestellt haben, als das in typisch bürgerlich-kapitalistischen Gesellschaften der Fall ist. Wenn wir uns das mal am Beispiel der DDR angucken, dort haben sogenannte Hoch- und Fachschulkader, also Leute mit hohem Bildungsgrad, netto nur ungefähr 15% mehr als der einfache Arbeiter verdient. Und in Westdeutschland waren das bis zu 70% mehr. Das sind also wirklich deutlich egalitäre Verhältnisse gewesen. Wenn man diese Art von Lohnsystem jetzt aber als vorbildhaft ausweisen würde, dann hätte man es ja sofort mit einem Einwand zu tun, nämlich dem, dass diese realsozialistischen Ökonomien natürlich ein riesengroßes Effizienzproblem hatten. Das hatte einerseits natürlich sicherlich mit den Nachteilen des Planens, es waren ja Planwirtschaften jedenfalls in der DDR und in der Sowjetunion, aber natürlich auch mit fehlenden monetären Anreizen. So lautet jedenfalls ein oft gebrachtes Argument. Verträgt sich Lohngerechtigkeit mit ökonomischer Effizienz?
Ja. Also erstmal würde ich sagen, ja. Man muss natürlich nicht unbedingt immer direkt als Gegenargument auf historische Ereignisse und Zeiten verweisen, in denen nur die eine Seite, nämlich die Gleichheit, besonders stark ausgeprägt war und der Effizienz überhaupt keinen Stellenwert zugeschrieben wurde. Ich würde nämlich sagen, dass zwischen Effizienz und Lohngerechtigkeit oder allgemeiner gesprochen Gerechtigkeit und Effizienz eigentlich, ja, dass es kein Trade-off ist. Also man muss nicht sich für das eine oder das andere entscheiden, sondern das sind beides zentrale Kriterien, die wichtig sind für unsere ökonomische Ordnung und ja letztlich für den Zusammenhalt in Gesellschaften. Und das sollte nicht gegeneinander ausgespielt werden, sondern beide Kriterien sollten eine Rolle spielen.
Und Sie meinen jetzt, mit einer Nivellierung der Lohnspreizung, die wir haben, wäre das kein Problem?
Ja, ich würde denken, es wäre kein Problem, vorausgesetzt, und da komme ich zu dem Punkt zurück, den wir eben schon hatten, dass die Frage der Gerechtigkeit bei den Löhnen zu stellen eigentlich schon zu spät ist. Vorausgesetzt, man schafft eine gerechte Grundlage, auf der sozusagen sich dann auch schon die Unterschiede in den Löhnen eben nicht mehr als Gerechtigkeitsproblem darstellen. Das heißt, also jetzt ganz konkret auf Deutschland zum Beispiel bezogen, in Deutschland haben wir eigentlich ein geringeres Problem der Ungleichheit in Bezug auf Einkommensverteilung und wir haben ein viel höheres Problem in Bezug auf die Vermögensverteilung. Und ich glaube, wenn man die Frage der Ungleichheit in der Vermögensverteilung nicht angeht und dann versucht, eine Gleichheit oder eine stärkere Gleichheit in den Einkommen zu schaffen, dass das durchaus zu mehr Problemen führen könnte, als wenn wir vorher das Problem der ungleichen Vermögensverteilung angehen, um dann sozusagen auch eine andere Angleichung in den Lohnverhältnissen zu schaffen.
Und genau, weil wir diesen Zusammenhang zwischen einerseits Lohnverteilung, andererseits Vermögensverteilung in den Blick rücken wollen, werden wir auch nächste Woche an dieser Stelle bei Sein und Streit zusammen mit Christian Neuhäuser auf genau das gucken, auf die Vermögensverteilung und Fragen der Vermögensgerechtigkeit in Deutschland. Aber lassen Sie uns doch jetzt mal am Ende des Gesprächs oder gegen Ende des Gesprächs noch auf mögliche Perspektive der Verbesserung innerhalb des Lohnsystems eingehen. Sie haben ja schon mehrfach jetzt angedeutet, dass es in Ihren Augen ganz fundamental ist, dass Arbeit ein gutes Leben ermöglichen können muss, und zwar für alle gleichermaßen und nicht nur für manche. Wie könnte denn eine Politik im Sinne dieser guten Arbeit aussehen? Also was wären in Ihren Augen die allerzentralsten Stellschrauben, Erfordernisse, damit diese Art von Versprechen der bürgerlichen Moderne, Freiheit, Gleichheit, Solidarität, wieder etwas mehr Wahrheit eingehaucht wird?
Ich würde sagen, dass ein ganz zentraler Aspekt auf jeden Fall ein klarer Mindestlohn ist. Und der ist ja auch schon angehoben worden in den letzten Jahren und dadurch wurden Verbesserungen gesehen. Aber ich würde sagen, da geht noch mehr und das ist noch nicht ausreichend, dass wir einfach einen ganz klar gesetzten Mindestlohn haben, der auch angepasst ist an Lebensumstände und eben ja dazu beiträgt, dass Menschen sich eben gut ein Leben leisten können. Und natürlich ist das leichter gesagt als getan, dass das geht, weil auch einfach Lebensumstände gerade teurer geworden sind. Wir ein Riesenproblem mit Wohnraum haben und da sozusagen einfach viele Felder angesprochen werden müssen, auf denen ja sich Dinge bewegen müssen und verändern müssen, die auch nicht von heute auf morgen durchzusetzen sind durch, ich sage jetzt mal, simple politische Maßnahmen. Aber der Blick dafür, dass wir einfach faktisch ein Legitimationsproblem in unserer Gesellschaft haben, solange wir eben eine Arbeitsleistungsgesellschaft sind, wenn wir als Gesellschaft nicht für den Großteil der Arbeitnehmenden gewähren können, dass sie sich eben ein Leben leisten können mit ihrem Lohn, dass wir dadurch einfach ein Problem als Gesellschaft bekommen, was sich an ganz vielen anderen Stellen gerade auch schon stellt durch bestimmte Krisenherde. Und dass wir ja dadurch ein Auseinanderdriften in der Gesellschaft haben, was nicht zuletzt eben auch zu politischen Polarisierungen führt, die extremer sozialer Sprengstoff sind und wo wir alle als Gesellschaft ein Interesse dran haben sollten, dass das eben nicht passiert. Es sind Riesenherausforderungen. Also ich meine letztlich die Forderungen, die jetzt auch am 1. Mai auf die Straße getragen werden, sind genau diese zu sagen, wir haben es in der Arbeitswelt mit massiven Transformationen zu tun in Bezug auf die Entwicklung der Digitalisierung, aber auch die klimaneutrale Gestaltung der Produktion. Und wir müssen uns überlegen, wie können wir diese Transformation sozial gerecht gestalten? Und das ist eine Riesenaufgabe, die ist aber total zentral. Und wir müssen uns klar machen, dass es dafür viel bedarf und dass es dafür auch politische Entscheidungen und Anstrengungen bedarf und dass sie eben nicht einfach von alleine entstehen und wie das einfach so laufen lassen können, sondern dass man dafür sozusagen auch ja, einschreiten muss, und das auch versuchen muss, soweit es eben geht, auch von der Politik auch zu steuern.
Ich würde gerne an einer Stelle noch mal kurz nachhaken, einfach um es noch ein klein bisschen klarer zu kriegen, worüber wir eigentlich sprechen, wenn wir sagen, Arbeit muss gutes Leben ermöglichen. Was sind denn dann die absolut wichtigsten Eckpfeiler eines guten Lebens? Zu was muss ein Lohn ausreichen? Was muss er abdecken können? Sie spielen bestimmt auf solche Dinge an wie Wohnen, gesunde Ernährung.
Und Bedürfnisse. Ja, genau. Genau, wenn man diese Frage jetzt stellt, was muss ein Lohn abdecken können, damit ich mir ein gutes Leben leisten kann, würde ich auch sagen, sind erstmal diese Grundbedürfnisse. Ja, dass man sich eine Wohnung leisten kann, dass man sich zu essen leisten kann, dass man sich aber auch über diese Grundbedürfnisse hinaus vielleicht ein bisschen mehr leisten kann. Ja. Und das Interessante ist ja auch, also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Leistungsideal und zu der Idee, die dahinter steckte, dann steckte da ja auch eine gewisse Vorstellung dahinter, dass der Lohn eben zu mehr als nur zum bloßen Überleben reicht, nämlich zu etwas, wodurch man sich, also nach den frühen marktliberalen Theoretikern, am Ende eigentlich leisten kann, dass man nicht mehr Lohnarbeiterin sein muss, sondern vielleicht sogar selbstständige Unternehmerin wird. Wenn man das jetzt mal zur Seite legt und sagt, worin hat sich das denn übersetzt in Lohnarbeitsverhältnissen, die auf eine gerechte Grundlage sich stellen, dann wurde das übersetzt gewissermaßen in ein Ethos, dass ich als Lohnarbeiterin zum Beispiel irgendwann nicht mehr lohnarbeitend tätig sein muss im Alter und mir vielleicht einen gewissen Teil meines Lohns auch zur Seite legen konnte, um mir ein Eigenheim zu leisten oder all diese Dinge. Und das heißt, mir auch irgendwie im Alter mit vielleicht dann weniger Geld, aber ein gutes Leben leisten konnte, weil ich vorher sozusagen Ersparnisse zur Seite legen konnte, mit denen ich mir ein Haus kaufen konnte, wo ich dann am Ende keine Miete mehr zahlen muss und deswegen mir auch noch im Alter ein gutes Leben leisten kann. Aber eigentlich, das ist, würde ich sagen, das Mehr, was dann eben zu dem guten Leben beiträgt. Was nicht nur dazu beiträgt, dass ich gerade am Existenzminimum klarkomme, sondern dass ich mir etwas mehr auch darüber hinaus leisten kann. Und je nachdem eben, was wir für eine Grundlage haben, von der ausgehend wir in Lohnarbeitsverhältnisse treten, also was für ein Bildungssystem haben wir, was für eine Gesundheitsversorgung, was für einen öffentlichen Nahverkehr und wie können wir den sozusagen auch günstig oder vielleicht sogar unbezahlt nutzen, diese Infrastruktur, stellt sich natürlich die Frage, wie hoch der Lohn sein muss, anders. Ja, also wenn wir eine Grundlage haben, die frei zugänglich ist, die mir auch eine gewisse Möglichkeit zur Partizipation am öffentlichen Leben zum Beispiel bereitstellt, dann brauche ich einen geringeren Lohn, um daran zu partizipieren. Wenn wir das alles nicht haben, müssen die Löhne eigentlich höher sein, damit man sich überhaupt so etwas wie ein gutes Leben leisten kann.
Weil Sie sagen würden, öffentliche Investitionen zum Beispiel sind Teil einer insgesamt besseren und gerechteren Ausstattung des gesamten Lohnarbeitssystems.
Ja, genau.
Und ich würde gerne abschließend noch eine Frage anschließen, nämlich wir haben ja vorher über das Verhältnis von Lohnarbeit im Verhältnis zu unbezahlter Care-Arbeit auch kurz gesprochen und gesagt, dass die Care-Arbeit eine notwendige Voraussetzung für alle Lohnarbeit ist, eine verunsichtbarte, aber natürlich trotzdem fundamental wichtige. Wenn man jetzt sagen würde, okay, mit diesen Art von politischen Interventionen, wie Sie sie angedeutet haben, also die Einführung eines veritablen Mindestlohns, große öffentliche Investitionen und so weiter und so fort, würde man mehr Gerechtigkeit ins Lohnsystem bringen? Hätte man aus Ihrer Perspektive damit das Problem der unbezahlten Care-Arbeit auch schon mit adressiert? Oder würden Sie sagen, das sind zwei völlig verschiedene Baustellen und das bräuchte nochmal eine ganz andere Art der Behandlung, eine eigenständige?
Wenn in der gerechten Grundlage der Gesellschaft inkludiert ist, dass wir gute Betreuungsinstitutionen für Kinder und auch pflegebedürftige Menschen im Alter bereitstellen, könnte man sagen, dass damit gewissermaßen dieses Problem der unbezahlten Care-Arbeit auch angesprochen oder behandelt ist. Ich denke aber, dass die Frage der unbezahlten Care-Arbeit oder auch der unbezahlten Tätigkeiten im Privaten gewissermaßen, Pflegetätigkeiten allgemeiner, nochmal ein etwas anderes Problem anspricht, nämlich das Problem, dass es falsch ist, dass wir denken, wir würden in einer Arbeitsleistungsgesellschaft leben, in der wir zwischen zwei Komponenten unterscheiden, nämlich eigentlich der Zeit der Erwerbsarbeit und der Zeit der Freizeit. Und dass das einfach eine viel zu simple Einteilung unserer Lebenszeit ist und dass die Care-Arbeit oder auch viele andere eben unbezahlte Pflegearbeitstätigkeiten und Dinge, die Menschen so tun in ihrem Leben, eben sich nicht in dieses einfache Schema einfügen lassen. Und dass zum Beispiel so etwas wie ein Lohn für Care-Arbeit als ein politisches Instrument, um diese Tätigkeit erstmal sichtbar zu machen, durchaus wirksam sein kann, um klarzumachen, dass Menschen eben nicht nur zwischen Freizeit und Erwerbsarbeit sich bewegen, sondern ganz viele andere Tätigkeiten auch tun, die eingespeist werden müssen in unsere Kalkulation von Erwerbsarbeitszeit zum Beispiel. Das ganze Problem des Fachkräftemangels, das wir gerade haben und wo ja immer wieder stark darauf verwiesen wird, dass gerade Frauen in Deutschland zu viel in Teilzeit arbeiten und eine Riesenlücke darstellen für den Arbeitsmarkt und für die fehlenden Fachkräftestellen, die wir haben, ist eben auch genau dieses Problem, wo wir sagen müssen, wenn diese Frauen die Care-Arbeit nicht mehr leisten, sondern Erwerbsarbeit machen, wer soll dann diese Care-Arbeit machen? Also das heißt, wir lagern das Problem nur aus und das ist ja auch, was aktuell faktisch passiert. Also dieses Phänomen der Global Care Chains wird das genannt, dass Frauen, die in Erwerbsarbeitsverhältnisse in ihrem Land treten, die private unbezahlte Care-Arbeit dann gewissermaßen monetarisieren, aber in Arbeitsverhältnisse an Frauen aus anderen Ländern übertragen. Und dass diese Art der Externalisierung des Problems kann irgendwie keine Lösung dafür sein. Das heißt, wir müssen irgendwie diese Arbeitszeit, die eben nicht Erwerbsarbeitszeit ist, irgendwie auch kalkulieren.
Herzlichen Dank, Lea Prix, für dieses erhellende Gespräch zum Thema Lohngerechtigkeit.
Sehr gerne und ganz herzlichen Dank für die Einladung.
Und wie schon erwähnt, nächste Woche vertiefen wir das Thema, sehen uns dann also den Unterbau der Arbeitsmärkte an und fragen nach der Vermögensverteilung und Vermögensgerechtigkeit in Deutschland. Mangelnde Lohngerechtigkeit, die teilweise haarsträubende Ausbeutung von Arbeiterinnen und Arbeitern, ja sogar von Kindern, diesen Themen nahm sich prominent Friedrich Engels an, vor inzwischen 200 Jahren. Seine späteren weltbekannten Kapitalismusanalysen sind dabei stark geprägt von seinen Jugenderfahrungen im heutigen Wuppertal. Dort war Ende des 18. Jahrhunderts eine frühe Textilindustrie entstanden. Über die Zustände dort hat Engels als junger Mann Zeugnis abgelegt in seinen Briefen aus dem Wuppertal. Gerd Michalik ist für uns nach Wuppertal gefahren und dort auf Spurensuche gegangen.
Friedrich Engels war sehr sportlich, er hat an Jagden teilgenommen, er hat das Leben genossen, er hat gern Alkohol getrunken. Und das Faszinierende ist natürlich, dass ein solcher Mensch erstmal, der dem Leben zugewandt ist, dann doch sozusagen ein ganz ernsthaftes Werk natürlich, eine Kritik des Kapitalismus zusammen mit Karl Marx vorgelegt hat.
Lars Blumer steht vor Engels Wohnhaus. Fasziniert ist der Leiter des historischen Zentrums Wuppertal von Engels vielschichtiger, auf den ersten Blick sogar widersprüchlich anmutenden Persönlichkeit. Geboren wurde der 1820 als Sohn eines Textilfabrikanten in Barmen, heute Wuppertal genannt.
Er ist ein Unternehmersohn. Man hat selber Anteile auch in Manchester an einem Familienunternehmen gehabt, welches Garn hergestellt hat. Er war Aktienspekulant, aber trotzdem war er ein Anführer der damaligen Arbeiterbewegung.
Die ersten Anregungen für seine Kapitalismusanalyse findet Engels direkt vor der Tür seines Wohnhauses, das noch heute steht. Typisch für das Bergische Land, ein zweistöckiges Haus von 1775 mit grünen Schlagläden und dunkler Schieferfassade. Inzwischen Engels Museum.
Hier ist er aufgewachsen. Hier waren Produktions- und Wohnstätten von Arbeitern und Bürgern nur einige Meter voneinander entfernt. Ich sage immer, Engels ist eigentlich im Maschinenraum des Kapitalismus und der Industrialisierung aufgewachsen. Und das befähigte ihn dazu auch, so gut mit Marx im Grunde genommen sich zu ergänzen. Marx war Philosoph und Theoretiker. Und Engels war auch derjenige, der wusste, wie Kapitalismus in der Praxis funktioniert. Der wusste auch, wie eine Börse funktioniert. Der wusste, wie Produktionsstätten laufen.
Friedrich Engels wächst mitten im Industriezentrum auf.
Wir haben hier eigentlich schon seit dem Ende des 18. Jahrhunderts industrielle Strukturen. Das heißt, der Einsatz von Maschinen, die Ablösung sozusagen von feudalen Verhältnissen hin zu modernen Produktionssystemen, mehr hin zu arbeitsteilig zentrierter Arbeit, dass hier im Grunde genommen auf dem europäischen Kontinent die Industrialisierung begann. Groß geworden ist man hier in der Wupper vor allen Dingen mit dem Bleichen von Leinengarn. Dazu brauchte man das klare Wasser der Wupper. Man hat dann das gräuliche Garn ausgelegt auf den Wiesen und mit dem Wasser der Wupper auch besprengt, sodass das dann feucht war. Und durch Photosynthese gab es einen chemischen Prozess, sodass dann dieses Garn weiß wurde. Und dann konnte es weiterverarbeitet werden, es konnte gefärbt werden.
Schon früh wird die Wupper industriell stark verunreinigt, unübersehbar für den kleinen Friedrich. 1839 ist er gerade 19 Jahre alt und in Bremen auf väterlichen Wunsch hin für 2 Jahre als Kaufmannslehrling tätig. Zugleich schreibt er unter dem Pseudonym Friedrich Ostwald gesellschaftskritische Zeitungsberichte, Briefe aus dem Wuppertal.
Der schmale Fluss ergießt bald rasch, bald stockend seine purpurnen Wogen zwischen rauchigen Fabrikgebäuden und garnbedeckten Bleichen hindurch, aber seine hochrote Farbe rührt nicht von einer blutigen Schlacht her, denn hier streiten nur theologische Federn und wortreiche alte Weiber gewöhnlich um des Kaisers Bart, auch nicht von Scham über das Treiben der Menschen, obwohl dazu wahrlich Grund genug vorhanden ist, sondern einzig und allein von den vielen Türkisch-Rotfärbereien.
Der Fluss hat sich seit Engels Jugendzeit stark verändert. Das klare Wasser erfreut auch Angler. Nur wenige Meter von Engels Wohnhaus entfernt, direkt an der Wupper, steht Helmut Wuttke vom Fischereiverband.
Heute ist es ein Ort der Erholung, wo wir seltene Tierarten finden. Wir finden hier den Eisvogel, die Wasseramsel. Wenn man Glück hat, kann man den Biber sehen. Und im Wasser finden wir seltene Fischarten. Wir finden den Lachs, wir finden die Meerforelle, die Esche.
Welcher Kontrast zu Engels Jugendzeit?
Das war natürlich auch der Zeitpunkt, wo die Wupper sehr viele Farben hatte, je nachdem, was die Färbereien gerade brauchten.
Als die Wupper dreckig war, fokussiert sich Engels in seinen Briefen aus dem Wuppertal dennoch mehr auf die Arbeitsbedingungen seiner Heimat.
In Elberfeld allein werden von 2500 schulpflichtigen Kindern 1200 dem Unterricht entzogen und wachsen in den Fabriken auf, bloß damit der Fabrikherr nicht einem Erwachsenen, dessen Stelle sie vertreten, das Doppelte des Lohnes zu geben nötig hat, das er einem Kinde gibt. Die reichen Fabrikanten aber haben ein weites Gewissen und ein Kind mehr oder weniger verkommen zu lassen, bringt keine Pietistenseele in die Hölle, besonders wenn sie alle Sonntage zweimal in die Kirche geht.
Historiker Lars Blumer resümiert Engels frühes publizistisches Talent.
Er entwickelt schon als 20-Jähriger ein sehr gutes Auge auch für diese Schattenseiten des Kapitalismus und daraus entsteht dann auch, also um das mal zu verkürzen, das ist im Grunde genommen schon so eine Basis für seine spätere Theorie, zusammen mit Karl Marx, die er verfasst zum Kapitalismus und zum Sozialismus.
Gleichwohl weitet sich sein Horizont erst richtig, als er nach England geht.
Das dauert nicht lange, also er ist ja Mitte 20 und wird von seinem Vater nach Manchester geschickt, damals einer der bedeutendsten Industriestädte Englands, weil der Vater dort ja ein Joint-Venture-Unternehmen hatte mit den Gebrüdern Ermen und die haben dort Garn hergestellt. Und in dieser väterlichen Fabrik soll er eben diesen englischen Kapitalismus kennenlernen. Aber auch hier, er geht nicht nur in die Fabrik, sondern er lernt ja auch zwei irische Arbeiterfrauen kennen, die ihm das Leben der englischen Arbeiter zeigt. Mit denen geht er durch die Slums in Manchester.
Der junge Kaufmann lernt aus erster Hand das Elend der Shock City Manchester kennen. 1845 beschreibt er dies in Die Lage der arbeitenden Klasse in England. Und der wird zu einem Klassiker der Stadtsoziologie. Dass Engels und Marx schließlich weltweit zu Ahnherren des Kommunismus wurden, macht ihre beiden Geburtsstädte zwangsläufig auch zu Anlaufstellen des roten Tourismus, vor allem aus China.
Wenn die hier auf Besuch in Deutschland sind, die fahren entweder ins Karl-Marx-Haus nach Trier und oder kommen ins Engels-Haus nach Wuppertal.
2014 schenkte Chinas Regierung der Stadt Wuppertal sogar eine riesige Engels-Statue.
Gerd Michalek über den jungen Friedrich Engels und die purpurne Wupper. Und damit geht diese Ausgabe von Sein und Streit auch schon zu Ende. Vielen Dank fürs Interesse und bis zum nächsten Mal, sagt Simone Miller.